Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französisch und Vereinsrugby. Und wir sind wieder da, das Doppelpack, Dreierpack, das dritte Mal in Folge, dass französische Vereine sowohl den Champions Cup als auch den Challenge Cup gewinnen. Nach Toulouse und Montpellier 2021, La Rochelle und Lyon 2022 und La Rochelle und Toulon in diesem Jahr. Zwei Vereine, die ja letztes Jahr zumindest ins Finale gekommen sind. Für La Rochelle war es das dritte Champions Cup Finale in Folge. Das haben bisher nur Toulouse und Toulon geschafft. Toulon selbst hat das Finale ja dreimal oder hat ja den Champions Cup dreimal in Folge gewonnen. Abwarten, ob La Rochelle das wiederholen kann, auch schaffen kann. Es wäre dann nochmal ein ganz anderer Rekord im vierten Finale in Folge. Aber ja, gute Quote, muss man sagen, für La Rochelle. Drei europäische Finalspiele in der Vereinsgeschichte, zwei gewonnen. Es waren laut eigenen Angaben 10.000 Fans im Stadion von La Rochelle. 20.000 waren am alten Hafen fürs Public Viewing. Bei einer Stadt mit 50.000 Einwohnern ist das insgesamt keine schlechte Auslastung, würde ich sagen. Dass der Verein in der Mitte dieser Stadt steht, ich glaube, das lässt sich ganz gut zusammenfassen. La Rochelle ja ohnehin in vielerlei Hinsicht einzigartig in Frankreich. Die einzige mehrheitlich protestantische Stadt des Landes. Das ist ein kleiner Fun Fact. Bin nicht selbst religiös, aber das habe ich vor Ort gelernt. Das ist eine Sache, die sie auch sehr stolz sind. Und man muss natürlich auch sagen, ein weiterer europäischer Titel für einen deutschen Nationalspieler, beziehungsweise ehemaligen Nationalspieler, Robert Mohr, der ehemalige Kapitän von La Rochelle und der DRV 15, der ja nach wie vor hauptverantwortlich für die Transfers in La Rochelle ist, hat dafür ja sowohl sehr viel Lob als auch sehr merkwürdige Kritik geerntet, beziehungsweise Kritik in dem Sinne eigentlich nicht. Leo Cullen, der, ich weiß gar nicht, ob er der Trainer von Leinster ist oder Sportdirektor, Director of Rugby oder was auch immer, der sich nach dem Finale hingestellt hat und ja, natürlich haben wir das verloren. Wir sind ja nur La Rochelle, das ist ja ein glühender Stern am Rugby-Himmel, während wir die armen kleinen Leinster, wir müssen ja mit unseren Eigengewächsen spielen, wir müssen ja unsere eigenen Spieler auswählen, während La Rochelle die größten Stars der Welt anlockt. Ich meine, versteht mich nicht falsch, ja, La Rochelle hat viel rekrutiert, klar, und sicherlich auch den ein oder anderen größeren Namen, aber sich als Leinster so klein zu machen, ist schon wild. Als wäre man nicht als einer der erfolgreichsten europäischen Vereine der Geschichte. Als hätte man nicht ein gigantisches Budget. Als wären Spieler wie James Lowe oder Jameson Gibson-Park oder Charlie Natai oder wie sie alle heißen. Ich meine, jetzt könnte man noch hier, nehmen wir noch Michael Alatoa dazu. Ich weiß nicht, ob man den als Star bezeichnen kann, aber es ist jetzt nicht so, als würde sich Leinster zurückhalten mit Rekrutierung. Ich meine, in der Geschichte hatten sie unter anderem auch Spieler wie Rocky Elsom, der ja damals Kapitän der australischen Nationalmannschaft war, als er gewechselt ist. Was damals so lange ist, ist noch gar nicht her. Es ist jetzt nicht so, als hätten sie sich mit ihrem Recruiting zurückgehalten. Ich finde das sehr merkwürdig, sich so klein zu machen. Vor allem, wenn man sich die Größenverhältnisse einfach mal irgendwie vor Augen führt. Wenn man sagt, Leinster, Dublin, das sind was, 1,5 Millionen Menschen. La Rochelle, 50.000 Einwohner. Ich möchte jetzt nicht irgendwie so eine komplette Umkehr machen und sagen, also La Rochelle sind die Kleinen. Aber es ist natürlich schon so, dass Leinster die klare Favoritenrolle hatten. Also da besteht überhaupt keine Frage und sich da so klein zu machen, finde ich schwierig. Sie waren haushohe Favoriten. Sie haben selbst innerhalb Irlands oder innerhalb des irischen Verbandes eine erhöhte Position. Gibt es irgendein anderes Team der Welt, das sagen kann, ja, scheiß auf Liga-Halbfinale. Brauchen wir nicht. Wen interessiert's? Weil es hat ja Lenz ja letzte Woche gemacht, dass sie das Halbfinale einfach geschmissen haben. Sie sagen, nö, wir schonen unsere Spieler fürs Finale. Wie viele Vereine könnten sich das leisten? Aber gut, das ist eine ganz andere Diskussion. War viele, viele kontroverse Dinge, die man in diesem Spiel reden kann. Es war, ich meine, ich weiß gar nicht, inwiefern ich auf das Spiel wirklich eingehen muss. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch das Spiel gesehen haben werden. Das war ja dann doch dankbarerweise in Deutschland sehr gut verfolgbar. spannendes Spiel, dass Leinster wirklich nach Maß gestartet hat mit drei Versuchen, bevor sich dann La Rochelle nach und nach zurückgekämpft hat. Man muss sagen, mental klasse. Ich hatte ein bisschen Zweifel, ob Antoine Hastoy über 80 Minuten diese Ruhe behält, muss ich sagen, war ich mir nicht sicher. Das wichtigste Spiel oder das größte Spiel, das er in seiner Karriere bis jetzt gemacht hat, wir erinnern uns, bis jetzt war er in Po nur mit dem Abstiegskampf beschäftigt. Diese große Bühne kannte er bis jetzt gar nicht. Aber man muss sagen, war keine kleine Bühne, für den Champions Cup zumindest. Auch wenn es mich nach wie vor nervt, dass Leinster hier dieses Heimspiel bekommen haben und es mich langweilt, schon wieder Dublin zu sehen. Gut, im Fernsehen zumindest, vor Ort war ich nicht, aber gut. Ich find's schwierig. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass. Jetzt hat er um sich rum natürlich mit Tavares Caballo und Will Skelton und so weiter und Brice Dulin auf der 15 durchaus Spieler, die ein gutes Maß an Erfahrung mitbringen und das dann vielleicht ausgleichen. Aber da war ich sehr positiv überrascht. Dass sie am Ende so diszipliniert waren und sich den Sieg noch rausgeholt haben, vor allem nachdem dann runter auf 14 Mann für die, ja, gelbe Karte für Danty, das war schon eine gelbe Karte, da müssen wir nicht groß drüber reden. Ich fand's ein bisschen wild vom Kommentar, wo es dann irgendwie, das muss rot sein, wo du denkst, ja, wenn's ein Leinster-Spieler gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich, hättet ihr gefordert, dass es nicht mal gelb ist. Aber dann hinterher dann auf der eigenen Linie, gut, jetzt ist natürlich die Frage, ob sie am Ende dann auf der eigenen Linie dauerhaft so konsequent hätten verteidigen können, wenn nicht die rote Karte für alle Tor dazwischen gekommen wäre. Eine logische rote Karte, eine absolut klare rote Karte. Über die müssen wir gar nicht reden. Ich glaube, wir müssen auch über die gelbe Karte für Danty nicht groß reden. Das ist auch eine gelbe Karte. Zumindest nach der aktuellen Regelung, da müssen wir nicht groß drüber reden. Weil der Kontakt mit dem Kopf war da. Also das ist eine gelbe Karte. Aber gut, manchmal kommt einem der Gegner ja auch entgegen. Und dann, wenn so eine 78. Minute dann den Matchball verspielst, wie es Leinster getan hat, darf man sich auch eigentlich nicht aufregen. Zumal La Rochelle durchaus wirklich Dankesgegner von Leinster ist. Das dritte Mal in Folge, dass sie jetzt gegen Leinster gewonnen haben, vor 2 Jahren im Halbfinale. Letztes Jahr dann Finale und dieses Jahr auch im Finale. Ja, das Halbfinale vor zwei Jahren waren nicht so knapp, aber jetzt die Finalspiele waren schon alle knapp und ist es für Leinster auch das dritte Finale in Folge? Dazwischen war ja das eine von Toulouse, aber davor haben sie ja gegen Saracens verloren und irgendwie dachte man dann, ja, okay, es ist ein Jahr zu früh für Leinster, aber irgendwie haben sie diese Schwelle noch nicht wieder überschritten, trotz dieses fantastischen Kaders. In der Halbzeitpause gab es noch dieses Handgemenge zwischen Johnny Sexton und Ron O'Gara, da ja auch ganz alte Rivalitäten, die wieder aufflammen. Wilde Geschichte. Irgendwo erst Rivalität für das 10er-Trikot in der Nationalmannschaft, dann wird der eine der Trainer vom anderen bei Racing und dann hauen sie sich im Kabinentrakt während eines Champions-Cup-Finales in der Halbzeitpause. Das ist eine wilde Geschichte. Einige irische Bekannte haben mir erklärt, dass das eine Sache ist, für die Johnny Sexton durchaus bekannt ist, Schiedsrichter anzugehen und da auch mal handgreiflich zu werden. Ich fand es wild, dass es wohl vor den Augen eines seiner Kinder passiert ist oder passiert sein soll. Finde ich wild. Man sollte meinen, vor den eigenen Kindern kann man sich ein bisschen zusammenreißen, aber naja. Falls ihr es noch nicht rausgehört habt, ich bin nicht der größte Fan der irischen Teams. falls man es bis jetzt noch nicht rausgehört hat. Ist nichts Persönliches. Es langweilt mich nur so ein bisschen. Irgendwo die Art und Weise. Ich verstehe, dass es für die. Ist vollkommen legitim zu sagen, wir sind ein kleines Land, wir fokussieren uns auf die Nationalmannschaft und alles, was wir machen, hat das Ziel, die Nationalmannschaft zu stärken. Verstehe ich. Ist keine Kritik. Aber die Art und Weise, wie die irischen Teams Rugby spielen und dieses ganze System, das finde ich ein bisschen langweilig. Ist halt irgendwo, ist nicht meins. Das ist sehr konträr zu allem, mit dem ich aufgewachsen bin und es ist nicht meins irgendwo. Johnny Sexton ist mir nicht sympathisch. Gut, jetzt hat er sich, jetzt können wir wieder über das Thema Respekt reden. Was ja im Vorfeld und jetzt auch im Nachfeld ein Riesenthema war, gab ja diese spektakuläre Wutrede aus dem Training von Ron O'Gara, wo er nochmal vor den Spielern klar gesagt hat, ihr müsst die nicht respektieren, die respektieren euch auch nicht. das sind alles Großmäuler und Schwätzer, die respektieren euch nicht. Auch wenn sie so tun, fallt nicht drauf rein, sie tun es nicht. Ich weiß nicht, ob der alte Munster-Lenster-Rivalitäten eine Rolle spielen. Aber ja, da wurden dann aus vielen kleinen Dingen, ja, der irische Kapitän hätte Greg Aldrit beim Cointos, beim Entwurf nicht in die Augen geschaut. Und da haben wir schon gemerkt, also die respektieren uns wirklich nicht. Ja, da wurden dann Dinge hochgekocht. Kleines bisschen. Aber ich meine, das macht ja ein Finale irgendwo auch aus, ne? Also das ist ja das, was Finalspiele durchaus auch ausmacht. Einfach dieses, ja, weil es einfach dieser Charakter, diese Dreckigkeit so ein bisschen, wie ist irgendwo, ich für meinen Teil möchte nicht irgendwo so ein langweiliges, glatt gebügeltes Glanz- und Glitter-Finale, sondern ich meine, es war ein hartes Finale. Also, das war ein sehr, sehr physisches Finale. Also, da wurde wirklich auf keiner der beiden Seiten irgendwas zurückgesteckt. Da wurde ordentlich ausgeteilt, was sicherlich auch, gut, jetzt kann man wieder über Spielergesundheit reden, aber ich sag mal, die Art von Finale, die definitiv garantiert, dass La Rochelle an diesem Wochenende kein Rugby spielen wird. Egal, was passiert, die werden eine C15 hinschicken und gucken, was passiert. Aber ja, es war schön. Es hat Spaß gemacht und dieses ganze Drumherum, das hat mich dann doch irgendwo gepackt, nachdem ich die Saison Champions Cup eigentlich ziemlich kalt gelassen hat. Das muss ich auch trotzdem in Fairness sagen, das Finale hat mich sehr gepackt, aber der Champions Cup als solches, jetzt weiß ich, geht es gegen alles, was ich die Saison über gesagt habe, dass es mir zu viele Veränderungen waren in den letzten Jahren, von Jahr zu Jahr, immer große irgendwie Veränderungen, aber die ganzen europäischen Wettbewerbe brauchen eine komplette Strukturreform und daran ändert sich nichts. Ich weiß nicht, weil ich das gerade das Logo von mir sehe, die Ligue Nationale de Rugby, also der französische Ligaverband und der Twitter-Account von der ersten Liga, hatten eine wilde Grafik vom Sonnenuntergang über dem Aviva Stadium und das Schiff auf dem Logo von La Rochelle, das Kilometer hoch über diesem Stadion ragt. Oh, eine wilde Grafik, eine sehr wilde Grafik, aber gut. Hat das auch am Anfang nicht ganz verstanden, weil sie hatten für das Challenge Cup Finale am Freitagabend hatten sie das Logo des Social Media Accounts und das Logo von Toulon geändert und dann gab es für das Champions Cup Finale irgendwie nur das kleine Logo, das hinter dem Top 14 Logo irgendwie vorgelugt hat, fühlte sich dann irgendwie so ein bisschen halbgar an. Ja, gut. Ich meine, wenn wir schon drüber reden, würden wir gleich weitermachen. Toulon, 26-27 für La Rochelle. Ich weiß gar nicht, ob ich das Ergebnis erwähnt hatte. Es war knapp. weniger knapp das Challenge Cup Finale, 43-19. Und die Punkte von Glasgow kamen auch erst Mitte der zweiten Halbzeit. Bis dahin war das Spiel schon komplett durch. Es war eine eindeutige Angelegenheit, aber es war letzten Endes wie erwartet. Es war ja fest damit zu rechnen. Ich muss halt sagen, ich muss für meinen Teil sagen, irgendwie so ein kleines bisschen. Ich verstehe, dass es günstiger ist, nur ein Stadion zu mieten und dass man irgendwie sagt, man versucht. Aber also, es ist einfach, der Challenge Cup interessiert nicht genug Leute, um das in einem Stadion dieser Größe stattfinden zu lassen. Ich meine, es waren was 25.000 Leute da, das Stadion war nicht mal halb voll. Es wirkt einfach nicht angemessen dafür, dass man sagt, es ist ein europäisches Finale. Es wirkt nicht angemessen, aber es spiegelt halt irgendwo auch die ganze Situation so ein kleines bisschen wider, wo man sagt, ja, man möchte gerne daraus ein Riesen-Event machen, aber ist es halt einfach nicht. Weil niemand interessiert sich für den Challenge Cup. Ist irgendwo, natürlich freut es mich für Toulon, zu sagen, okay, in Paris Saint, Bastereau können mit dem Titel in Rente gehen. Ich meine, auch im Cheslin Kobe scheint es ja eine ganze Menge bedeutet zu haben, wenn man nach dem Spiel irgendwo im Interview irgendwo anfängt zu weinen und sagt, ja, das ist gelohnt für die harte Arbeit. Ja, klar, ne, möchte ich alles gar nicht so kleinreden, aber es ist halt irgendwo, es ist der Challenge Cup. Es freut mich für Bastereau, es freut mich für Paris Saint, es freut mich für Toulon, zu sagen, okay, es ist der letzte Titel, der dem Verein noch gefehlt hat, trotz einigen Anläufen. Wir haben damals in Aix-en-Provence, also quasi auch vor eigener Haustür, das Finale verloren gegen Bristol, glaube ich, damals. In Marseille auch im eigenen Wohnzimmer gegen Lyon verloren. In den letzten Jahren, es war, naja, natürlich freut es mich irgendwo. Und Bastereau ist damit der erste Spieler, der es geschafft hat, alle verfügbaren Titel mit einem Verein zu gewinnen. Freut mich alles. Er wird ja am Ende der Saison Rente gehen und die Trainerstab von Toulon wechseln. Alles keine Überraschung. Aber es ist halt natürlich irgendwo am Ende des Tages. Es ist gut, sie sichern den Champions Cup Platz. falls es in der Liga doch wieder warten nicht klappen sollte, weiß ich nicht, was man noch groß zu sagen kann. Es ist, bin so zwiegespalten, habe ich gesagt, eigentlich. Ja, sie haben einen guten Rap gespielt. Vielleicht ist das das eine, was man mitnehmen sollte. Dass Toulon kann, wenn sie möchten. Dass ein Baptiste Serrain vielleicht auch einfach aufgrund der Konkurrenz unterschätzt wird. Ich meine, wenn du im ständigen Vergleich zu Antoine Dupont stehst, dann wirkst du vielleicht auch einfach tatsächlich schlechter. Aber gut, naja. Kommen wir zur Pro de Deux. Dort standen ja die Halbfinalspieler an. Ein deutscher Spieler noch involviert, Erik Marx mit Wann. Ich muss insgesamt sagen, so schön wie die Kulissen waren, und ich muss sagen, es war wirklich gut, so, ich meine, versteht mich nicht falsch. Zumindest das Halbfinale Oyonnax Wann war durchaus spannend. Aber es lässt mich zweifeln. Ich meine, Grenoble haben 36-27 gegen Mont-de-Marsan gewonnen. Auch wenn sie schnell mit zwei Versuchen hinten lagen. Der frühe Doppelpack von Naitouvi, der direkt quasi nach dem Ankick, also Mont-de-Marsan haben angekickt, Grenoble haben gecleared und quasi von diesem Boxkick aus, der Konter war der erste Versuch. Jetzt Rugby schreiben, erste Minute sogar. Und in der 15. Minute hat er schon den zweiten gehabt. Aber generell, Grenoble haben viele softe Versuche. Also alle vier Versuche, die kassiert haben, waren softe Versuche. Also wo du denkst, also das, die darfst du einfach in der, wenn sie so verteidigen in der ersten Liga, oder auch ich gehe mal davon, ich meine, ich weiß es letzten Endes nicht, Finale kann viel passieren, aber sollten sie tatsächlich das Finale spielen und im Access-Match spielen, so offensiv stark wie Perpignan ist und so spielfreudig wie Perpignan ist, kassieren die 60 im Relegationsspiel. Das ist schon fahrlässig verteidigt, was sie gemacht haben. War schon fahrlässig verteidigt. Die Zuschauerzahl war klasse, 17.000, 18.000 waren da. Das ist einem Halbfinale angemessen. Das Stadion war immer noch nicht ganz voll, aber voll genug. Wobei man ja auch sagen muss, dass Grenoble tatsächlich oft wartet, weil die Fans vom FC Grenoble, wie heißt der FC Grenoble, Grenoble Foot 63 oder irgendwie sowas in der Richtung, die sind da ein bisschen komisch, deswegen wird da irgendwo die Fankurve von denen oder die Blöcke von denen werden mal als letztes verkauft, da spart man sich Stress, auch eine der wenigen, was heißt der wenigen in Frankreich, gibt es durchaus ein paar mehr, aber eine der linken Fanszenen in Frankreich, enge Verbindung zu Red Star FC in Paris, die in der dritten Liga, beziehungsweise Saint-Ouen, die jetzt dann auch den Aufstieg aus der dritten Liga schon wieder verpasst haben, auch und vor allem im Riesenpotenzial. Ist einfach auch, meine Red Star ist einfach ein cooler Verein. Also das muss man halt einfach sagen. Also ein unglaublich aktiver Verein in der Gemeinde. Was sie da mit den Schulen und den Jugendlichen machen, ist schon wirklich viel, vor allem für einen Drittligisten in Frankreich. Ich meine, dritte Liga in Frankreich, das von Zuschauerzahlen und Spielniveau ist das fünfte Liga bei uns. Schon schwierig. Ich meine, ich übertreibe, es ist halt die dritte Liga in Frankreich, was Fußball angeht, ist halt schon wild. Man, du hast einen Verein wie Nancy-Lorraine, die auch mal 5.000, 6.000, teilweise auch mal 12.000 Leute im Stadion haben, und du hast andere Vereine wie den US Avranches, die, oder Paris Atletico, die auch mal nur 150, 200 Leute im Stadion haben. Versailles auch nur 150. Für die ist ja sowieso gut. Jetzt kann ich euch sagen, Versailles, die spielen im Jean-Bouin von Stade Français. Ich kann natürlich sagen, es ist eine Anreise, aber Zuschauerschnitt von knapp 150. Das ist natürlich nochmal kurz, ach ja. Aber wir sind dadurch die Einzigen. Aber es ist halt auch generell eine schwierige Liga, aber das ist generell ein Problem, wo ich sage, das hat Rugby tatsächlich ein bisschen was dazugelernt. Wenn man sich die Nationale im Fußball anguckt, ich will jetzt nicht lügen, wie viele Teams sind es? 18, glaube ich. Und von diesen 18 Teams gibt es 5 Abstiegsplätze und nur 2 Aufstiegsplätze. Ist halt irgendwo schwierig, man muss schon sehr viel Geld ausgeben, um überhaupt in der Liga zu bleiben. Und ich glaube, gibt ja durchaus das ein oder andere Team, wo du sagst, selbst Nancy, die ja aus der zweiten Liga abgestiegen sind, bis die sich gefangen hatten, war die Saison schon vorbei, weil man muss so viel Geld investieren, Bourg-en-Bresse. Es gibt nur wenige Teams, die schon seit einer Weile da halten. Also US Orléans halten sich seit einer Weile in der dritten Liga. Red Star, aber naja, eigentlich auch nur so halb, ne, wollen ja doch eigentlich aufsteigen. das, was in jedem Fall nochmal spannend sein könnte, meine, aktuell ist noch so ein bisschen offen, ein Spieltag ist noch, zwei Punkte Unterschied zwischen dem, sowohl den dritten und vierten, als auch dem ersten und zweiten, da ist noch alles theoretisch drin. Red Star und Matic auf 3 und 4 und Concarneau und Duquerre auf 1 und 2. Das der US Concarneau, ist noch so ein bisschen die Frage, weil das deren Stadion ist wahrscheinlich nicht zweitligatauglich. Die könnten in Wann spielen. Also das heißt, muss man schauen, aber es könnte dann tatsächlich sein, dass sie in der Rabin spielen. Dann haben wir ähnlich wie in Rouen eine wirklich schwierige Situation, wo sich drei professionelle Vereine ein Stadion teilen, der FC Vannes spielt ja auch im Stade de la Rabin. Und in Rouen hast du ja hast du mit Kiwi Rouen einen Zweitligaverein, dem FC Rouen einen professionellen Viertligisten und natürlich Rouen Normandie Rugby einen Zweitligisten im Rugby, die glaube ich die einzigen sind, die zufrieden mit dieser Teilung oder mit der gemeinsamen Nutzung sind. Die anderen beiden Vereine sind nicht begeistert. Die Trainer, die sich auf den Pressekonferenzen sehr regelmäßig über den Rasenzustand beschweren und sagen, ja, warum haben wir keine eigenen Kabinen ja, es ist schwierig, es ist natürlich wirklich schwierig, drei Vereine in ein Stadion zu kriegen. Also es ist, ich kenne es bei uns ja aus Berlin, jetzt auch Fußball, Entschuldigung, dass ich thematisch so abdrifte, aber ich meine, wahrscheinlich der Fall, Benni hat ja auch das Problem, dass wir wirklich wenig, Sportstätten haben, die wirklich auf akzeptablem Niveau sind, und selbst Regionalliga-Fußball ist schon schwierig, und dann hatten wir auch die Situation, wo wir zeitweilig vier Regionalliga-Teams hatten, die das bei uns im Stadion nicht der Fall genutzt haben. Das war ja wirklich, dann kam ja noch dazu, dann kamen ja noch die Frauen von Victoria dazu. Es waren dann ungefähr 5-6 Teams, die den Hauptplatz vom Stadion nicht der Felde genutzt haben. Das war ja, ist schon echt schwierig. Und jetzt fängst du noch an, irgendwie Rugby mit reinzuwerfen und sagen, okay, dann leidet der Rasen richtig. Ja, schon schwierig. Aber ich bin vom Thema abgerutscht. Wir waren bei Grenoble Mont-de-Marsan. 36-27. Aber wie gesagt, es fällt mir schwer zu glauben, dass der FC Grenoble in dieser Form ein Relegationsspiel gewinnen kann. Es fällt mir wirklich schwer, so gut zu glauben. Jetzt ist es natürlich schwierig, von einem Playoff-Spiel auf ein anderes zu schließen oder auf eine ganze Saison, wie eine Erstligasaison verlaufen würde, aber es fällt mir schwer zu glauben. So fahrlässig wie das wird. Ja, natürlich kann man das auch innerhalb von 2 Wochen beheben irgendwo, aber ist schwierig. Oyonnax ähnlich, letzten Endes nicht fahrlässig, aber es war, ja gut, es ist ein Playoff-Spiel. Ja, auch Wann haben alles gegeben, was sie hatten. Erik Marx, der mit Beginn der zweiten Halbzeit ausgewechselt wurde. Aber wenn man sich die Mannschaft anguckt, die Oyonnax auf dem Feld hatte, hätten sie das Spiel deutlich eindeutiger gewinnen müssen. Sie haben sich schon schwer getan. Sie haben sich schon echt schwer getan. Ich denke trotzdem, dass die Favoriten jetzt für das Finale am Wochenende sind. Aber ich weiß, es ist schwer zu sagen, ob das... Gut, jetzt ist es auch zu früh, darüber zu urteilen, ob das dann jetzt auch für die erste Liga reicht oder nicht. Weil natürlich nicht weiß, wie der Kader am letzten Endes aussieht, aber da muss schon noch ein bisschen mehr kommen. Ansonsten war gut. Ich glaube, das ist das erste Mal seit Jahren, dass das Stadion ausverkauft war. 12.000 Leute oder so. Auch da dürfen wir nicht vergessen, Oyonnax hat ja nur 30.000 Einwohner. Also das ist schon jeder dritte Einwohner der Stadt. 200 aus Wann waren auch da. Man natürlich auch sagen kann, gut, das sind von den ihnen zustehenden 2000 Tickets sind das 10%, aber es ist natürlich schon eine ziemliche Strecke. Gut, es ist natürlich irgendwo ein bisschen schwierig. Man muss in Ferne sagen, wenn sie diesen Schnitt halten können, wovon ich nicht ausgehe, weil Oyonnax in den Alpen, es wird im Winter schon recht kalt. Sie stünden mit diesem Zuschauerschnitt, wenn sie den halten würden, in der ersten Liga nicht so schlecht da. Muss man in Fairness sagen. Aber ich weiß nicht, Oyonnax, es ist ja kein Armer. Es ist ja nicht so wie das letzte Mal. Oder die letzten beiden Male, als sie da waren. War ja zwischen danach noch einmal. Sie sind kein armer Schlucker. Sie sind nicht diese armen kleinen, sondern sie sind mittlerweile ja doch finanziell sehr gut aufgestellt. Die französische Silikonindustrie hat sehr, sehr viel Geld in diesen Verein gesteckt. Die sitzt ja zu 80% in Oyonnax. Falls, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber es gab vor ein paar Jahren diese riesige Gerichtsverhandlung, wo irgendwo, weil irgendwie 600, 700 verschiedenen Frauen die Brustimplantate geplatzt sind. Ja, das war Qualitätsarbeit aus Oyonnax. Ja, falls ihr euch erinnert, ich weiß es nicht. Wurde auch in Deutschland verhandelt. Aber gut, anderes Thema. Vielleicht sollte man davon nicht auf die Sport- oder die Qualität eines Rugby-Vereins schließen. Vielleicht, weiß es. Vielleicht kann man das übertragen. Ich weiß es vermutlich nicht. Ja, spannend war es im Ding auch beim Aufstieg in die zweite Liga. Dort war zwar auch erst das Halbfinale, aber die beiden siegreichen Halbfinalisten steigen ja direkt auf. Valence hat auch das Rückspiel gegen Albi gewonnen. Tim Menzel durfte von Anfang an wieder ran. Generell einer der Schlüsselspieler in dieser Saison, muss man so sagen. Ausgewechselt wurde er in der 78. Minute, hat sich nochmal seine Standing Ovation verdient. Einer der Favoriten auf den 9er Platz in der Mannschaft der Saison. Sie haben sich in beiden Spielen durchaus schwer getan, aber die Saison war ja generell so ein bisschen so halb-halb. Sie haben geschafft, was sie sich vorgenommen hatten, den direkten Wiederaufstieg, nicht den direkten, nee, eine Saison war dazwischen. Sie haben den Wiederaufstieg geschafft, das war das, was sie sich vorgenommen hatten und das haben sie erreicht. Es muss aber für die zweite Liga muss durchaus noch ein bisschen was passieren. Sie haben viele Schritte unternommen, Stadion wird jetzt gerade renoviert. Sie haben die Verwaltungsgebäude renoviert und das Trainingsgelände renoviert, haben auch einen neuen Aufenthaltsraum für die Spieler. Sie haben viel gemacht, aber an dem Kader und am Trainerstab muss, glaube ich, auch noch was passieren, weil das war die Saison schon was so durchwachsen, was du sagst. Also ich sehe nicht, wie sie sich damit in der zweiten Liga halten wollen, muss ich in Fairness sagen. Es könnte schon wieder ein sehr schwieriges Jahr für die Aufsteiger werden, weil ich muss sagen, DAX, die anderen Aufsteiger, sehe ich nicht, dass sie die Klasse halten in der zweiten Liga. Ich sehe es einfach nicht, es tut mir leid. Einige Kernelemente des Kaders sind jetzt schon weggebrochen. Rodrigo Mata, der Top-Try-Scorer der Liga, hat jetzt schon bei Colomiers unterschrieben. Ersetzt tatsächlich durch Maxime Oldmann. Also wir sehen einen weiteren deutschen Nationalspieler in der zweiten Liga, was ich auch nicht schlecht finde. Aber ich sehe nicht, dass es bei DAX klappt. Das war auch eng letzten Endes. Wir kommen noch auf das Thema so ein kleines bisschen so halb zurück. Aber nachdem sie das Hinspiel ja noch 12-32 gewonnen hatten in Blagnac, hat diesmal bis zur 89. Minute gedauert, bis sie die Führung übernommen haben. 16-21 haben sie letzten Endes verloren. Tatsächlich, der Versuch zum 16-21 kam in der 89. Minute. Es war schon echt, echt eng. Ohne den Versuch wäre Blagnac aufgestiegen. Was vielleicht doch ein kleines bisschen. Oh, wir hätten schon eine sehr schwierige Saison erlebt. Aber gut, ich glaube nicht, dass Blagnac nächste Saison nochmal so einen Lauf hat. Glaube ich nicht. Es war diese Saison schon eine Riesenüberraschung. Aber ich finde schön, dass der Rugby auch noch solche Geschichten schreibt. Damit war ja auch nicht unbedingt zu rechnen. DAX haben es spannend gemacht und irgendwo ist es ja auch schön, so einen Traditionsverein wieder in der zweiten Liga zu sehen. Ist ja auch nicht schlecht, ist keine Beschwerde. Ich sehe nur nicht, dass sie eine große Zukunft in der zweiten Liga haben. Ist halt irgendwo, weil sie, klar, es waren was offiziell 6.000, entweder 6.000 oder 9.000 Leute im Stadion. Aber es repräsentiert natürlich nicht den üblichen Zuschauerschnitt, den sie haben. Jetzt kann man natürlich sagen, mit 2.500 Zuschauern im Schnitt sind sie jetzt nicht viel schlechter als Aurillac oder Massy oder Carcassonne. Gut. Aber ja gut, wir wissen aber auch, wie schwer es für diese Vereine ist. Und DAX kann natürlich davon profitieren, zu sagen, wir haben in unmittelbarer Nähe haben wir Bayonne, wir haben Biarritz, wir haben Mont-de-Marsan. Auch für die Derbys wird es sicherlich voll und alles schön und sicherlich kann man sagen, okay, wenigstens können wir die Spieler, die es nicht schaffen, sich in einem dieser Vereine durchzusetzen, die kommen zu uns, weil sie nicht umziehen müssen, wovon ja Carcassonne auch über Jahre profitiert hat, aber ja, es wird Jahr für Jahr ein Überlebenskampf, also im sprichwörtlichen Sinne, muss man abwarten. Die beiden spielen dann jetzt noch das Finale in Tarbes aus, da geht es dann aber natürlich sportlich um nichts mehr wirklich. Das ist dann nur noch fürs Prestige. Kommen wir noch zu National 2. die Liga drunter, auch da im Halbfinale sind wir jetzt angekommen, aber auch das Hinspiel. Vienne hat 24-11 gegen Saint-Jean-de-Luz gewonnen. Generell wild, dass es zwei Vereine, die eigentlich selbst damit nicht damit gerechnet hatten, überhaupt irgendwo, beide hatten mit dem Abstieg gerechnet. Und jetzt kämpfen sie, da sind sie potenziell 80 Minuten von einem Aufstieg entfernt. Wild. Auf der anderen Seite Stade Metropolitain und Périgueux, zwei Vereine, die durchaus fest mit dem Aufstieg gerechnet haben, von denen kann es nur einer schaffen. Périgueux hat definitiv vorgelegt mit einem 26-43-Sieg in Lyon. Ist auch wild, dass wir zwei Vereine aus dem Großraum Lyon, generell, wir haben vier Vereine jetzt mit, Oyonnax und Grenoble sind ja auch weitestgehend im Großraum Lyon. Oder zumindest Vereine, die sich alle gegenseitig mit Lyon und Bourgoin-Jallieu als Lokalrivalen sehen. Aber viele Vereine aus der Region, die erfolgreich sind, das ist spannend, weil sie dann doch nicht unbedingt eine traditionelle Rugby-Region ist. Spannend. Ah ja, Périgueux sind natürlich waren von Anfang an die heißen Favoriten auf den Aufstieg. Waren letztes Jahr schon Favoriten auf den Aufstieg. Das ist halt gut, das hat dann nicht geklappt, aber natürlich fest damit zu rechnen, dass sie den Aufstieg schaffen. Ich bin mal gespannt, wen sie als Ersatz für Richard Hill holen, den sie ja schon vor ein paar Wochen, vor ein paar Wochen bekannt gegeben haben, dass sie den Vertrag nicht verlängern werden. Immerhin Erfolgscoach von Rouen. Bin gespannt. Aber Périgueux ist durchaus ein Verein, wo ich sage, die haben durchaus gutes Potenzial, vor allem wenn sie dann jetzt das neue Stadion haben. Letzte Woche im Viertelfinale waren schon 15.000 Leute da. Ich denke mal, dass es genauso viele jetzt fürs Halbfinale werden. In der Liga waren es auch durchaus mal 6.000, 7.000. Da ist durchaus Potenzial da. Muss man abwarten. Stade Metropolitain sehe ich nicht in der zweiten Liga. In der dritten Liga. In der zweiten Liga schon gar nicht. Aber im Stadion, mit dem Stadion, das sie haben, sehe ich nicht, muss ich sagen. Allein schon strukturell nicht. Man jetzt könnte ich sagen, das sind Oberflächlichkeiten, aber es sind halt irgendwo mit entscheidenden Oberflächlichkeiten, gerade in der Liga oder in Ligen, wo Ticketverkäufe noch das Haupteinnahmemittel sind. Das ist ja vielleicht in der ersten Liga ein kleines bisschen anders, aber auch da sind Ticketverkäufe noch ein Riesenfaktor. Aber in der dritten, vierten Liga, wo das fast seine einzige Einnahmequelle ist, neben Sponsoring, sehe ich irgendwo nicht. Ne? Sehe ich nicht. Ein ganz kurzer Blick noch auf die fünfte Liga, nur ganz kurz, bevor wir zu den Frauen kommen. Malzame hat 2022 gegen Castelsarrasin verloren. Saint-Sulpice-sur-Lez 2216 gegen Valence d'Agen. Salle hat 22-6 gegen Chartres gewonnen. Und der haushohe Favorit, die Servette Genève, hat 35-27 gegen Langon gewonnen. Vor knapp 3000 Zuschauern. Was ich dann doch nicht verkehrt finde. Bin gespannt. Ich hoffe wirklich, dass sie jetzt dann, dass sie aufsteigen in die National 2 und dann vielleicht auch mittelfristig in die dritte Liga. Das kann ich mir schon echt gut vorstellen. Eine spannende Erweiterung, muss ich sagen. Wir haben damals mal gegen Andorra gespielt in der Liga. Versteht mich nicht falsch, wir sind anders gereist als viele andere Teams, oder als Teams auf diesem Niveau, ne, mit dem Reisebus. Aber es war schon eine ziemliche Ecke, aber es war spannend. War irgendwie nochmal was ganz anderes. Hat sich nochmal ganz anders angefühlt. Es war spannend. War sehr, sehr spannend. Hat mir Spaß gemacht. Kann ich mir gut vorstellen. Gut, kommen wir noch zu den Frauen und fange ich mit der zweiten Liga der Frauen an. Ja, ich fange mal mit der zweiten Liga der Frauen an. Dort hatten wir den letzten regulären Spieltag und große Kontroverse in Frankreich. Naja, große Kontroverse ist vielleicht übertrieben, aber durchaus ein Thema, das sehr kontrovers diskutiert wurde, nämlich, dass die Paschis vom US Dax das zweite Jahr in Folge ihr Spiel oder ihr Ligaspiel in Toulon abgesagt haben. Der RCTPM hat in einer Pressemitteilung den Spielerinnen vom US Dax Wettbewerbsverzerrung und bösen Willen unterstellt. Konnte mich nicht entscheiden zwischen unterstellen und vorwerfen. War man ja schließlich am Spieltag davor, hatte man ja einen vollen Kader. Und das ist jetzt das zweite Mal, dass ihr nicht kommen wollt. Und ihr sabotiert uns, weil wir haben extra das Majol zur Verfügung gestellt bekommen. Wir hätten im großen Stadion hier spielen können und vor großer Kulisse. Und ihr sabotiert uns. Und was soll das denn? Und ist schon schwierig. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass es ein Faktor war, dass am gleichen Tag das das Aufstiegsspiel in die zweite Liga bei den Herren stattfand und viele Spielerinnen gesagt haben, vielleicht gucken wir uns lieber das an, was ich als Fan nachvollziehen kann. Aber ich kann natürlich absolut nachvollziehen, dass man in Toulon sagt, so, was soll das? Wir haben hier was Großes organisiert, wir haben hier was Schönes auf die Beine gestellt und ihr schießt uns hier so in den Fuß. Das kann ich absolut nachvollziehen, dass sie da echt nicht begeistert sind. Jetzt muss man natürlich sagen, der RCTPM, die gehören nicht zum RC Toulon, sondern ist ein Zusammenschluss aus, oh Gott, La Seine, Le Croix, Hyères, Le Castellet und noch irgendeinem aus dem Großraum Toulon. Haben wir ihre Spiele jetzt eigentlich immer bei im Stadion von La Seine gespielt. Kann man durchaus vorstellen, dass sie mittelfristig auch beim RCT eingegliedert werden, nutzen relativ regelmäßig den RCT Campus, also der die finden es gerade vor, also den Kunstrasenplatz und also den überdachten Kunstrasenplatz vom RCT und das Fitnessstudio kommen sie dann abends relativ regelmäßig zur Verfügung gestellt. Da kann ich mir dann schon vorstellen, dass man sich da weiter annähert. Ich fände es natürlich schön, wenn sie immer mal wieder das größere Stadion, das Mayol, nutzen können. Fände ich natürlich nicht schlecht. Ansonsten viele Dinge wie erwartet. Also der Kampf um den dritten und vierten Platz war relativ, ja, eigentlich auch nicht knapp. Machen wir andersrum an. Platz 1 und 2, La Rochelle und Paris mit 88 und 86 Punkten. 17 und 18 Punkte, beziehungsweise 20 Punkte hinter dem ersten Platz ist dann Toulon gelandet. Auf Platz 4, Platz 3 die Valkyrien aus Rouen und Caen. Der Zusammenschluss der beiden Clubs. Und dann kommt wieder eine ganze Weile nichts hinter Perpignan auf Platz 5, die 2 Punkte Rückstand auf Toulon hatten, mit Clermont, La Plaine, Limoges, Dax und dann hat man wieder eine große Lücke zum USJ und dahinter dann Dijon und unsere Frauen aus Narbonne, die sich auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen verkalkuliert haben mit ihren Neuverpflichtungen. Perpignan hat sich vielleicht auch, ist ein bisschen schade. Ich hätte ihnen durchaus den Playoff-Platz gegönnt. Sie haben sich auch Mühe gegeben, einige 7er Nationalspielerinnen zum Verein zurückgeholt. Aber, ja, relativ dünnen Kader gehabt. Also, da haben dann am Ende die letzten Spiele haben sie alle nicht mehr mit dem vollen Kader spielen können. Und wenn du dann, ne, da hapert's dann gegen die Vereine wie Paris, wie La Rochelle, die dann doch nochmal ein bisschen professioneller auftreten. Also ich meine, gerade die Frauen von Paris, die ja die Hälfte aller Spieler ihrer Saisonspiele im Jean Bouin gespielt haben, die im Gegensatz zu den Frauen von Perpignan auch die Installation von Stade Français nutzen und da deutlich professioneller arbeiten als Perpignan in dem Fall. Halbfinale ist La Rochelle gegen Toulon und Paris gegen die Valkyrien. Ich denke, das ist ein relativ klares Rennen und im Finale kommt es dann wirklich auf die Tagesform an. Sie haben die gleiche Bilanz letzten Endes, Paris und La Rochelle. La Rochelle mit 2 mehr Offensivboni mehr. Es kommt dann wirklich auf die Tagesform an. Aber beide haben 17 Spiele gewonnen, 3 verloren. Da ist nicht viel Unterschied. Was Narbonne angeht, man hat sich natürlich so ein kleines bisschen verkalkuliert, so ein bisschen meine Lauriane Biville, die ja durchaus eine Neuverpflichtung war, auf die man sehr gespannt war, die ja schon sowohl in der Women's NRL in Australien Rugby League gespielt hat, als auch in der Women's Super League Rugby League in England und dann jetzt in dieser Doppellizenz spielen sollte, aber dann war sie bei der Rugby League WM in England bei den Frauen, dann war sie verletzt und dann war sie wieder bei den Länderspielen und irgendwo hat sie insgesamt nur 3 oder 4 Spiele gemacht, was natürlich sehr schade ist. Und Florian, ich habe den Nachnamen vergessen, die man ja fest als Spielmacherin eingeplant hatte, die auch so gut wie nie da war, weil sie dann auch angefangen hat mit für Une Saison Fédérale, also ein zu arbeiten, die auf YouTube und Facebook und Twitch Amateur-Rugby-Spiele übertragen, also jetzt auch die ganzen Viertliga-Players und so weiter. Und da hat sie dann angefangen zu kommentieren und was für sie persönlich natürlich klasse ist, freue mich für sie selbst, aber ist natürlich irgendwo, hat dem Team gefehlt irgendwo. Ne? Und am Ende dann dieser abgeschlagene letzte Platz ist natürlich wirklich, wirklich bitter bei nur 2 Saisonsiegen. Ist sehr enttäuschend. Aber gut, es ist, wie es ist. Was will man machen? dafür ist es eben dann die, ne? Deswegen hat man diese Unterschiede. Also ist es halt, es sind halt auch Unterschiede, die kann man nicht kleinreden. 14 Punkte, die der Mono geholt hat, verglichen zu den 88, die La Rochelle geholt hat. Es ist kein kleiner Unterschied. So, Halbfinale bei in der ersten Liga. Ich habe letzte Woche noch gesagt, ich lehne mich aus dem Fenster, dass Romagna in Montpellier gewinnt. Aber nein, es ist genau das passiert und zwar eindeutig 8-27. Montpellier sind durchaus in Bestbesetzung angetreten, weil das ist ja letzten Endes das, was ich letzte Woche schon angemerkt hatte, dass sie dadurch, dass ihr Spiel gegen Chili nicht stattgefunden hat, weil die ja schon ausgeschieden sind aus dem Wettbewerb, haben sie jetzt einfach wirklich 2 Monate nicht zusammen gespielt und dann direkt im Halbfinale einzusteigen. Romagna hatten zumindest dieses eine Spiel gegen Blagnac, aus dem sie auch viel Selbstbewusstsein gezogen hatten mit diesem Last-Minute-Sieg und dann eben diese Aussicht, ein Halbfinale zu Hause zu spielen, weil die Halbfinalspiele ja beide in Romagna stattfinden. Das war sicherlich ein großer Boost. Blagnac selbst haben 57-0 gegen Lens gewonnen. Finde ich nicht überraschend, das war in der Form zu erwarten. Blagnac für mich ab Favoritinnen auf den Titel, muss ich sagen. Vor Toulouse und knapp vor Bordeaux, aber ich denke, dass Blagnac wirklich die Favoritinnen auf den Titel sein müssen. Einen fantastischen Kader, den die haben. Klar, jetzt mit Josephine Pardet, die jetzt ist jetzt auch wieder eine Stammspielerin, verletzt ausgefallen nach dem Halbfinale, aber trotzdem, sie sind klare Favoritinnen. Bordeaux selbst, die ja Finalausrichterinnen sind, haben 34-19 gegen Bobigny gewonnen und auch das erwartete Ergebnis in jeder Hinsicht. Spannend war es in Grenoble. und bitter letzten Endes. Ein fantastisches Rugby-Spiel. Kann ich auch wirklich empfehlen. Die Qualität ist nicht immer ganz super, aber Grenoble streamt alle ihre Spiele, die Amazonen spielen, streamen alle, ich fange den Satz da vorne an, die Amazonen streamen alle ihre Spiele über Twitch, was immer noch eine etwas bessere, meine Montpellier zum Beispiel streamen alles über Facebook, finde ich Twitch, aber von der Qualität her ein bisschen besser. So oder so ist die Qualität natürlich nicht mega geil, weil es dann halt auch nur die eine Kamera von ewig weit weg ist, aber man nimmt, was man kriegen kann. Zumindest früher, und das ist jetzt schon, ist jetzt auch gar nicht so lange her, dass zumindest Eurosport noch die Playoffs übertragen hat. Sehr schade, dass das nicht mehr der Fall ist. Es ist ein Riesenunterschied, auch einfach, wenn man es mit England vergleicht, wo die erste Liga der Frauen auf der über BBC und ITV übertragen wird. Es gibt Highlights auf YouTube und du kannst den französischen bei den Frauen in Frankreich so erfolgreich, wie das Nationalteam ist und so populär, wie das Nationalteam ist. Du kannst die Vereine nicht verfolgen, du kannst den Vereinsrugby nicht verfolgen. Es gibt im Media Olympique Fünftel, Sechstel Seite übers Halbfinale, übers Viertelfinale hier. Gibt's unten in der Ecke einen kleinen Artikel, ganz hinten. L'Equipe schreibt manchmal noch was, aber es gibt keine Clips auf YouTube, es gibt keine Highlights, es gibt keine Übertragung, keine offizielle. Es ist wirklich, wirklich enttäuschend, muss ich sagen. Es ist schon enttäuschend. Es wird dem Ganzen noch nicht gerecht. Wenn du dir so ein Spiel wie Grenoble gegen Toulouse, wenn du dir das Spiel anguckst, es war ein fantastisches Rugby-Spiel. Grenoble, gut, das muss man in Fairness sagen, die Highlights werden üblicherweise auf dem YouTube-Kanal hochgeladen. Das muss man, also vom FCG, das muss man in Fairness sagen, möchte ich nicht kleinreden. Aber wenn man sich anguckt, wie viel Arbeit da drin steckt für die Spielerinnen, für die Verantwortlichen, ist das, es wird der Sache nicht gerecht. Ich plane schon jetzt im Sommer nochmal eine Sonderfolge zu machen. Ich habe ein paar Ideen, was man da machen könnte. Möchte da nochmal ein bisschen näher drüber reden, weil auch wenn man sich die Six Nations so anguckt, so fantastisch wie es war bei den Frauen und Zuschauerrekord nach Zuschauerrekord nach Zuschauerrekord bei allen 6 teilnehmenden Teams. Du siehst gerade in Frankreich und die sportliche Qualität ist ja nicht schlecht, aber du hast mit der Liga strukturelle Probleme, die du wirklich angehen musst, wenn du langfristig mit England mithalten möchtest. Und da möchte ich nochmal ein bisschen näher drüber reden. Ich habe ein paar Ideen, was man machen könnte. Wenn ihr Ideen habt, schreibt mir auch gerne. Wenn ihr mitmachen möchtet, schreibt mir auch sehr gerne. Ich habe da ja nur eine Außenseiterperspektive. Ne? Aber wenn ihr da selber eigene Erfahrungen habt, was sich verändern müsste, was ihr für Probleme seht, auch bei euch selbst, wenn ihr hier in Deutschland aktiv seid, was ihr da für Probleme seht, schreibt mich sehr gerne, ich nehme das gerne, sehr gerne mit auf. Aber da ist schon geplant, jetzt im Sommer noch ein bisschen mehr drüber zu reden, weil das ist dann schon ein Thema, wo ich sage, okay, mehr hochwertigen Rugby, den ich zu sehen bekommen könnte, das juckt mich. Das möchte ich haben, das will ich haben. was müssen wir machen, dass das passiert? Und das würde ich gerne rausfinden. Ne? Aber ja, es war spannend. 36-36 der Endstand. Und ihr werdet sagen, okay, es ist ein Playoff-Spiel, wie kann es unentschieden ausgehen? Reguläre Spielzeit war 29-29. Dann ging es in die Verlängerung. Herrliches offensives Spiel von beiden Teams, war klasse. Nach der Verlängerung 36-36, aber Toulouse hat 5 Versuche gelegt und Grenoble nur 4. Damit Toulouse eine Runde weiter, haben sich gerade nochmal so in die nächste Runde gerettet. War eng. Das, aber ich muss ganz offen sagen, die Saison war echt, ja, sie haben einen riesen Umbruch gehabt. Und viele Spielerinnen waren ja auch bei der WM dabei und haben danach eine Weile noch Urlaub gehabt und bis sie wieder drin waren und alles drum und dran. Aber es war schon eine schwierige Saison für Toulouse. Und jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht reißen sie sich noch zusammen. Aber insgesamt sehe ich schon eher, dass das dann, kann man schon vorstellen, dass sie jetzt schon im Halbfinale ausscheiden. Gegen Bordeaux kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass sie jetzt dann schon im Halbfinale ausscheiden. Haben jetzt nochmal ein Wochenende Pause. Aber ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Bin gespannt. Wenn ihr auch gespannt seid, schreibt mir das gerne. Ansonsten schreibt mir generell gerne. Wir hören uns in jedem Fall ansonsten nächste Woche mit dem letzten regulären Spieltag der Top 14 und natürlich dem Zweitliga-Finale. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Genießt die Sonne. Und bis dahin, tschüss.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.